Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und möchte zu Beginn der Predigt mit uns beten. Vater, hab Dank für diesen neuen Morgen, den wir aus deiner Hand nehmen dürfen. Hab Dank für Frieden und Freiheit, die wir in unserem Land genießen. Danke, dass wir uns hier versammeln können, um gemeinsam in deinem Wort zu forschen und auf dich zu hören. Herr, gib du deinen guten Heiligen Geist, dass wir deine Worte verstehen. Amen. Was motiviert dich, morgens aufzustehen? Also, am Wochenende ist es das hier bei mir. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal getrunken hat. Die gute Ovomaltine aus der Schweiz kostet auch nur ungefähr 15 Euro, so eine Verpackung mit Kakaopulver drin. Aber es schmeckt ganz hervorragend. Und wenn ich weiß, zum Frühstück gibt es eine schöne Ovomaltine. Meine Frau macht auch so einen hervorragenden Milchschaum obendrauf. Ja, das schmeckt ganz hervorragend und da freut man sich gleich auf den Morgen. Wenn ich meine Schüler frage, was sie motiviert, morgens aufzustehen, kommt in der Regel gar nichts motiviert mich. Ich werde ja gezwungen, zur Schule zu gehen. Schön ist es, wenn dich, wenn uns etwas motiviert, morgens aufzustehen. Sind es vielleicht die Sonnenstrahlen am Morgen, so wie heute? Schönes Heißgetränk wie bei mir? Oder die Ziele, die ich heute auf der Arbeit habe und verfolge und auf die ich mich freue, weil ich denke, davon ausgehen kann, dass es ein erfolgreicher Arbeitstag wird. Der Elan, mit dem wir an Sachen rangehen, lässt aber spürbar nach. Wenn wir im Leben schon so vieles gesehen und erlebt und durchlebt und erduldet haben. Meine Frau ist ja auch Lehrerin von Beruf und die hat vor ein paar Jahren einmal an der Schule gearbeitet, an der ich meinen Abschluss gemacht habe. Und dann saß sie auf einmal mit meinem alten Klassenlehrer, einem Deutschlehrer, zusammen in der Konferenz, der Kollege kurz vor der Rente. Und in dieser Konferenz, Fachkonferenz Deutsch, ging es um das Thema der moderne Deutschunterricht. Wie kann der heute aussehen? Und da war dann eine Kollegin, die ja mitten in der Arbeitswelt noch drin war, im besten Alter, wie man so schön sagt. Und die hatte ein gefühlt hundertseitiges Papier herausgebracht mit 1000 Ideen, Vorschlägen, Konzepten, wie dann moderner Deutschunterricht aussehen könnte. Die Frau hatte wirklich Expertise, sie hatte auch an der Uni gearbeitet. Und dann hat sie jedem Kollegen, auch meinem alten Deutschlehrer, dieses dicke Papier ausgehändigt. Die Konferenz war vorbei und mein alter Deutschlehrer, so hat es meine Frau erzählt, geht zum Papierkorb und lässt das Konzept fallen. Direkt von seinen Händen in den Papierkorb, in seinem letzten Jahr vor der Rente. Wer kann es ihm verübeln? Da will man nicht nochmal alles neu machen. Der Antrieb wird weniger, die Kräfte werden weniger. Ich erlebe das auch zum Beispiel bei meinem Vater, der ist jetzt über 70, der sagt bei vielen Sachen, brauche ich nicht mehr. Einige gehen noch groß auf Reise, aber er sagt, ich habe doch schon alles erlebt. Ich bin zufrieden, so wie es ist. Ich brauche jetzt keine große Reise mehr. Und warum sollen wir uns jetzt noch einen Wintergarten ans Haus ransetzen? Warum soll ich mir noch ein neues Auto kaufen? Wofür das Ganze? Ein Freund von meiner Frau und mir war neulich bei uns zu Besuch und er erzählte, dass sein 95-jähriger Opa jetzt gerade eine Deutschlandtour macht, weil er alle seine Enkel noch einmal besuchen möchte. Das machen die wenigsten. Ich kann es gut verstehen. Wie ist das bei uns im Glaubensleben? Sind wir da nicht auch schon, ganz egal wie alt wir sind, häufig alt geworden? Manch einer sagt, ich habe auch in der Gemeinde, auch im Glauben schon alles einmal gesehen und durchlebt. Ich kenne Vorschläge, Ideen und Konzepte. Unterm Strich bleibt doch alles beim Alten. Eine andere sagt, das Leben ist einfach sehr viel Mühe und Anstrengung. Darüber bin ich müde geworden und ich habe meine Kraft verloren und mein Glaube ist irgendwie eingeschlafen. Der heutige Predigttext erzählt von einem Leben mitten in Mühe, in Entbehrung und in Frustration. Und gleichzeitig erzählt er davon, wie gerade in der Entbehrung unseres Lebens Glauben zu wachsen beginnt. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief vor, die Verse, Kapitel 4, die Verse 14 bis 18 nach der Luther-Übersetzung. Paulus schreibt, denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, auf dass die Gnade durch viele wachse und so die Danksagung noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Ihr könnt jetzt auch nochmal den ganzen Text so sehen, den lasse ich auch für den Rest der Predigt hier angeworfen. Bevor ich auf den Text selber eingehe, müssen wir uns ein bisschen die Umstände dieses Textes vergegenwärtigen, denn die können gar nicht dramatisch genug erklärt werden. Das ist der zweite Brief von Paulus, dem großen Missionar und Apostel in der Zeit nach Himmelfahrt. Und er schreibt diesen Brief an eine Gemeinde in der Stadt Korinth, die liegt im heutigen Griechenland. Und Korinth war eine sehr reiche, eine sehr wilde Stadt, eine multikulturelle Stadt, in der passierte viel. Der zweite Korintherbrief ist aber tatsächlich der dritte Brief, den Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt. Der zweite Korintherbrief ist uns nicht mehr erhalten. Der ist irgendwie verloren gegangen, den kann man hier und da ein bisschen rekonstruieren. Der zweite, eigentlich zweite Brief an die Korinther ist der sogenannte Tränenbrief. Paulus hat zwischen dem ersten Korintherbrief und dem zweiten, die beide in der Bibel enthalten sind, den sogenannten Tränenbrief an die Korinther geschrieben. Und wie der Name Tränenbrief es schon vermuten lässt, schreibt dort Paulus seine ganze Trauer, seine Frustration und auch seine Wut über die Entwicklung der Gemeinde in Korinth auf. Da ist eine Menge falsch gelaufen. Was genau ist falsch gelaufen? Paulus hatte auf seiner zweiten Missionsreise, wo er nach Griechenland kam, die Gemeinde in Korinth gegründet. Und von Anfang an waren die Aufgaben in Korinth schwierig. Wie ich eben schon gesagt hatte, war die Gemeinde multikulturell. Das war so ein Melting Pot, wo viele Nationen und Sprachen zusammenkamen. Es war eine große Hafenstadt. Sie war vor allem multisozial. Das heißt, es waren ganz arme Leute, ganz reiche. Es waren Sklaven, es waren Leute von beträchtlichem Einfluss in der Gemeinde. Die Menschen hatten unterschiedliche religiöse Hintergründe. Einige kamen aus dem Judentum, andere kamen aus der griechischen Philosophie, andere waren noch der griechisch-römischen Götterwelt verhaftet. Auch das ging da sehr drüber und drunter. Es war ausgesprochen lebendig und dynamisch in Korinth. Und von Anfang an gab es aber Streit, Entzweiung und viele offene Fragen. Die Römer und die Griechen haben damals immer große Partys gefeiert in ihren Tempelanlagen zu Ehren der Götter. Und da gab es Spiele, da gab es Theater, dort gab es vor allem ein leckeres und gutes Essen. Und die Christen in Korinth haben sich gefragt, darf ich daran noch teilnehmen, wenn ich Christ bin? Auch haben sich die Korinther Christen gefragt, welcher ehrenamtliche Tätigkeit kommt eigentlich welcher Rang innerhalb der Gemeinde zu? Wer die Gemeinderäume putzt, ist das genauso wichtig wie jemand, der vorne Musik macht oder der die Predigt hält? Jemand, der Kaffee kocht, ist das eine genauso wertvolle Aufgabe wie jemand, der ein offenes Ohr für seelsorgerliche Anliegen hat? Es war unklar. Nächste Frage, die Korinther hatten, nicht weniger Sprengkraft. Wenn Jesus uns frei macht von allem, dürfen wir dann eigentlich tun und lassen, was auch immer wir wollen? Und zu guter Letzt, wer hat in der Gemeinde eigentlich das Sagen? Wer ist der Anführer? An wem muss man sich orientieren? Vor allen Dingen diese letzten Fragen sollten sich für die Gemeinde in Korinth als fatal erwiesen. Paulus war ungefähr 1,5 Jahre in dieser Gemeinde, dann verließ er sie wieder. Die Gemeinde war von jetzt an sozusagen auf sich allein gestellt, obgleich Paulus auch über Briefe und Mitarbeiter, die er rüberschickte, Kontakt hielt. Kaum war Paulus weg, traten in Korinth auf einmal charismatische Persönlichkeiten auf. Die waren einflussstark, die waren rhetorisch versiert, die waren einfach Erscheinungen. Und die sagten, liebe Gemeinde in Korinth, wenn Paulus wirklich der Apostel Gottes ist, warum sieht dieser Paulus eigentlich so jämmerlich aus? Warum ist er ständig krank? Warum kann der eigentlich keine guten Reden halten? Müsste nicht eigentlich ein Apostel Gottes eine Erscheinung sein, die sich jeder merkt? Jemand, der beeindruckt. Paulus, kein guter Redner, häufig krank. vielleicht in Gruppen auch verängstigt. Das kann doch nicht sein, dass der wirklich der Apostel Gottes ist. Wieso sehen wir nicht gerade an diesem Apostel die große Herrlichkeit Jesu, von der er immer spricht? Und, es erscheint uns heute ein bisschen merkwürdig, war aber auch ein Riesenstreitpunkt in Korinth, der nimmt ja gar kein Geld für seine Tätigkeit. Da stimmt doch was nicht. So wie wenn ihr losgeht und euch irgendetwas kaufen wollt und dann kriegt ihr es geschenkt und man denkt als erstes, da stimmt doch was nicht. Da ist doch ein Haken, das Gerät ist defekt, ist verbraucht, das Öl fällt bald auseinander. Warum nimmt er kein Geld für seinen Dienst? In dieser Situation, wo die Autorität von Paulus massiv in Frage gestellt wird, schreibt er den Tränenbrief. Sehr eindrücklich muss es gewesen sein, denn die Korinther schließen sich Paulus wieder an, akzeptieren ihn wieder als ihrem Apostel und trotzdem bleiben viele Fragen offen, weswegen er den zweiten Korintherbrief schreibt. In diesem macht er nochmal zwei Sachen klar. Erstens, es geht allein um die gute Nachricht von Jesus. Alles andere ist nebensächlich. Und zweitens rechtfertigt er sich in diesem Brief ganz massiv. Er sagt, ich bin kein Hochstapler, ich bin kein Betrüger, ich tue alles nur für euch, nichts für mich selber. Beide Gedanken, es geht nur um Jesus und der Dienst von Paulus, spiegeln sich in unserem Predigttext wider. Hier wird beides zusammengefügt, der entbehrungsreiche Einsatz und das Leiden des Apostels für die gute Nachricht von Jesus Christus und was diese Nachricht bei den Menschen auslöst. So viel einmal zur Einordnung dieses Textes, was, glaube ich, hier ganz wichtig ist zu wissen. Wenn wir uns jetzt den Text selber anschauen, merken wir als erstes, ja, der hat etwas diese sperrige Sprache von Paulus. Vielleicht ist es euch mal aufgefallen, im Petrusbrief schreibt Petrus später selber darüber, ja, die Briefe von Paulus, die versteht nicht jeder, die sind kompliziert, der ein oder andere muss da nochmal genauer drüber nachdenken und so ging es mir auch. Sprachlich herausfordernd und inhaltlich noch herausfordernder. Denn wenn ich diesen Text hier durchlese und mir vergegenwärtige, was es bedeutet, dann erkenne ich mich selbst sofort in Vers 18 wieder, aber in leicht abgewandelter Form. Hier steht, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Ich muss von mir selber sagen, ich, Lars, der ich sehe auf das Sichtbare. Denn mir drängt sich der Eindruck auf, dass dieser Text mit allem, was da drin steckt und versteckt ist, häufig das Gegenteil von dem berichtet, fordert und verheißt, was ich in meinem Lebensalltag und in meinem Glaubensalltag erlebe. Und vielleicht ergeht es dir auf den ersten Blick auch so. Vers 14. Paulus beginnt mit der Auferstehungshoffnung, die ihn motiviert und trägt. Ich aber schaue in der Regel nur auf mein Leben hier auf der Erde. Spielt meine Gesundheit nicht mit, bekomme ich es mit der Angst zu tun und die frommen Worte, die ich häufig so bereit habe, hier auf der Kanzel oder auch für andere, lösen sich dann bei mir selbst auf. Und ich habe nur noch ein Ziel, gesund werden und gesund bleiben. Ein Leben in Ewigkeitserwartung ist ganz dem Irdischen gewichen. Ich lebe in dem Verlangen, hier auf der Erde mitzunehmen, was auch immer geht. Meine Wünsche, meine Gebete drehen sich um Erfolg auf der Arbeit, um mein Zuhause, mein Heim, meine Freizeitgestaltung. Ganz individuell will ich ausgestalten, was ich habe und was ich bin und dafür noch so ein bisschen göttliche Unterstützung haben. Dazu gesellt sich auch immer mehr in christlichen Kreisen eine zunehmende Unsicherheit, was die Osterbotschaft betrifft. Können wir das überhaupt noch glauben und den Menschen zumuten? Wäre es nicht leichter, von Ostern, von der Auferstehung von Jesus als eine Art Metapher zu sprechen, als ein Bild, das uns Hoffnung gibt? Das versteht doch keiner mehr. Auferstanden von den Toten. Das ist doch völlig unrealistisch. In Vers 15 geht Paulus von einem reichhaltigen Gemeindewachstum aus. Davon gehe ich nicht aus. Ich bin doch froh über jeden, der noch irgendwie dem christlichen Glauben und der Kirche die Stange hält und bin froh, wenn wir irgendwie bei den Zahlen von Mitgliedern und Gottesdienstbesuchern zumindest stagnieren. Ich kapituliere oft innerlich vor der verbreiteten Mentalität und statt das Evangelium als die beste Nachricht überhaupt zu denken und so davon zu sprechen, merke ich, wie ich das Evangelium anpasse, wenn ich mit anderen Menschen rede. Ich will ja niemanden verärgern, ich will ja niemanden provozieren. bin froh, wenn ich überhaupt den Mund aufkriege. Und auch Vers 16 kollidiert mit unserem gegenwärtigen Denken, Fühlen und Erleben. Jeder Mental Health Coach würde bei dem, was Paulus hier von sich gibt, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, das geht gar nicht, was Paulus hier sagt. Paulus spricht hier als einer, der sich für den Glauben an Jesus völlig aufreibt, der erlebt, wie sein Körper verfällt, wie aber auch seine Befinden und Gefühle ihm wie eine schwere Last nach unten drücken. Wäre es nicht ratsam, Paulus hier eine Auszeit zu empfehlen, einem Sabbatical? Mach mal ein Jahr Pause, lieber Paulus. Komm mal zur Ruhe. Fahre deinen Dienst etwas zurück, damit du deinen Körper und auch deine Seele schonen kannst. Oft lege ich genau diesen Schwerpunkt. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Jetzt ist endlich Zeit für mich. Bei Paulus keine Spur davon. Und ich frage mich, wie kann das sein? Vers 17 spricht schließlich von der Bedrängnis und Not mit dem Zusatz leicht. Und jeder, der schon einmal schweres Leid erlebt hat oder das bei Freunden, Bekannten, der Familie erlebt hat, der ärgert sich. Wie kann Paulus es wagen, davon zu sprechen, dass unser Leid, das wir erleben, leicht sei? Auch finden Kritiker des Glaubens hier gleich wieder ihr Futter. Da kommt wieder der alte Vorwurf, das Christentum hat einen Leidfetisch. Es verklärt den Leid, es sei nur auf Leid fokussiert. Und dann kommt noch Vers 18 um die Ecke und sagt uns, ja, wir warten auf das Unsichtbare und nicht auf das Sichtbare. Das klingt doch alles nach Vertröstung, oder? Scheint es nicht so, als würde uns der Apostel Paulus hier ein unerreichbares Ideal des Glaubens vor Augen zeichnen? Wie geht es dir damit? Führt der Text nicht in Frustration, freudig im Leid sein, stets einsatzbereit in der Gemeinde und immer von der Ewigkeitshoffnung getragen? Na, wer kann das denn schon? Was hat es damit auf sich? Ihr merkt, ich habe hier und da etwas übertrieben und trotzdem habe ich diesen Text so erlebt und gelesen. Extrem herausfordernd, schwierig und ich werde in Frage gestellt, nicht zu knapp. Und gleichzeitig glaube ich, dass dieser Text umso gewinnbringender ist für mich persönlich und für uns als Gemeinde. Paulus wird ja tatsächlich von der Auferstehungshoffnung getragen und wir leben gerade die Zeit nach Ostern, die großen kirchlichen Feiertage. Jesus ist auferstanden und ich werde mit ihm auferstehen. Das weiß Paulus und das darf auch ich wissen. Glaube an die Auferstehung ist kein dubioses Vertrauen auf irgendetwas. Das ist Glaubenswissen. Wir singen in einem Lied, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Glaubenswissen basiert auf zwei verschiedenen Aspekten, die zusammengehören. Die Aussagen, das ist das erste der Bibel, sind glaubwürdig. Die Auferstehung ist ein glaubwürdiges Ereignis. Und zweitens, ich erfahre die Begleitung von Jesus ganz alltäglich in meinem Leben. Der eine Aspekt kann ohne den anderen nicht existieren. Ich lese als Christ die Bibel, studiere sie und gucke, wie das in meinem Lebensalltag wirkt, welche Auswirkungen das auf mich hat. Im Lesen der Bibel und im Gebet und in meinem Nächsten erfahre ich Jesus, der auferstanden ist. Für Paulus ist Jesus ja keine rein historische Figur, irgendeine Figur der Vergangenheit, der früher mal auferstanden ist. Paulus erlebt jeden Tag Dinge mit Jesus. Jeden Tag ist er mit ihm unterwegs. Und deswegen weiß er, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist. Wir haben in der nächsten Woche ja unsere Mitgliederversammlung, wo natürlich auch alle Freunde und Besucher der Gemeinde eingeladen sind. Also man muss natürlich kein Mitglied sein, um dort vorbeizukommen. Und dort werden wir auch ein neues Element vorstellen, was wir gerne im Gottesdienst einführen möchten. Es nennt sich Unterwegs mit Jesus. Unser Ziel ist es, dass wir als Gemeinde genau dafür Raum geben, dass hier immer mal wieder nach Verabredung Menschen nach vorne kommen und erzählen, was es für sie bedeutet, im Leben unterwegs mit Jesus zu sein. Im Guten, im Schlechten und im ganz Normalen. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, was ihr zu erzählen habt. Denn wo das gelebt und erfahren wird, hat Glaube tatsächlich Kraft, durch das Leben zu tragen, zu motivieren, das anzupacken, was wir anpacken sollen. In den Versen 15 bis 17 schildert uns dann der Apostel Paulus, was eigentlich ein erwachsener Glaube ist. Und hier wird es extrem herausfordernd, aber auch spannend. Denn laut Paulus unterteilt erwachsener Glaube das Leben nicht mehr in Lebensphasen. In Lebensphasen, die wir als gut verstehen und Lebensphasen, in denen, die wir als schlecht verstehen. Lebensphasen, die gut sind, da sagen wir schnell, das sind Zeiten, die besonders gesegnet sind von Gott. Das sind Zeiten, in denen Gott mir besonders nahe sind. Und die schlechten Lebensphasen sind die, wo Gott besonders fern ist. Das denke ich, das glaube ich häufig, aber das ist kein erwachsener Glaube. Der zweite Punkt ist, Glaubenswachstum und Leid gehören zusammen. Nicht um des Leids willen, sondern weil Gott das Leid verwandelt in etwas Gutes und Schlechtes. Diese beiden Punkte würde ich gerne einmal etwas ausführen. Wie ich das ja eben schon gesagt habe, erlebe ich das bei mir im Leben und ich denke, das kennt jeder von euch. Wenn es gut läuft, bin ich im Idealfall Gott dankbar und fühle mich reich beschenkt. Wenn es schlecht läuft und ich schweres Leid ertragen muss, kommen diese Fragen. Gott, wo bist du nur? Gott, wie kannst du das zulassen? Warum bist du so weit weg? Diese Gedankenmuster von guten Zeiten und schlechten Zeiten im Wechsel, natürlich mit vielen normalen Zeiten, wo man so vor sich hinlebt, aber trotzdem, dieser ständige Wechsel der guten und schlechten Zeiten prägt mein Glauben, mein Denken und mein Leben. Erwachsener Glaube, so wie Paulus ihn beispielhaft vorlebt, versteht das gesamte Leben, das Gute und das Schlechte, das Leichte und das Schwere, als Leben mit und durch Jesus Christus. Der äußere Mensch zerfällt, der Körper geht ein, Gedanken können trübsinnig und traurig werden, die Gefühle können erkalten. Das nehme ich schnell alles als Zeichen der Gottesferne wahr. Warum leide ich so sehr am Körper? Warum habe ich diese Krankheit? Warum bin ich häufig so müde und traurig? Paulus leugnet nicht, dass es diese schweren Zeiten gibt. Ja, er erlebt sie auf ganz besondere Weise, auf ganz dramatische Weise. Aber seine Worte machen hier deutlich, dass Unterteilen in scheinbar gesegnete und nicht gesegnete Lebensabschnitte ist ein Denk- und Glaubensansatz, der in die Irre führt. Denn neben unseren rein menschlichen Gefühlen, unserem menschlichen Denken und unserem sterblichen Körper ist da noch etwas anderes in uns. Oder anders gesagt, jemand anderes ist in uns. In Galater 2, Vers 20 schreibt Paulus selbst, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Egal wie mein Körper sich anfühlt und welche Emotionen und Traurigkeiten ich durchlebe, wenn ich zu Jesus gehöre, bin ich jeden Tag von ihm erneuert. Jeden Tag vergibt Gott mir neu meine Schuld. Jeden Tag bin ich neu befreit von meinem Egoismus und von schwankenden Gefühlen. Und ich bin befreit von der Angst, dass mit dem Tod alles aus ist. Jeden Tag will sein Wort zu mir sprechen und leiten. Jeden Tag gibt er neu seinen Geist, der mich und meinen Nächsten tröstet. Jeden Tag stattet er mich mit dem aus, was ich brauche. Jeden Tag schenkt er mir neu seine Hoffnung. Egal, wie es meinen Emotionen oder meinem Körper geht. Das alles findet nicht abseits vom Leid und Entbehrung statt, sondern gerade dann, wenn es soweit ist. Dazu kommt, das große Geheimnis Gottes ist ja, dass Leid nicht das letzte Wort hat, sondern dass es verwandelt wird. Das erleben wir an Karfreitag und Ostern. Jesus stirbt leidvoll am Kreuz, aber er steht wieder auf. Leid ist kein Selbstzweck oder gar eine sadistische Prüfung von Gott, um mal zu schauen, wie weit wir kommen. Leid ist schlicht und ergreifend unsere Realität und fast immer verursacht vom Menschen selbst. Der Glaube nimmt diese Realität an. Er weiß um sie, er leugnet sie nicht, er beschönigt nichts. Und die gesamte Bibel, vom ersten bis zum letzten Kapitel, berichtet schonungslos vom menschlichen Versagen. Aber das Leid hat bei Gott nie das letzte Wort. Vielmehr, Gott macht etwas daraus. Für mich, für meinen Nächsten, für alle Menschen. Die Kirchengeschichte ist voll von Christen vom Jahr 30 nach Christus oder 40 nach Christus, als es mit den ersten Christen losging, bis heute von Menschen, die Leid erleben müssen, und Gott, ein Gott, der dieses Leid gebraucht und daraus Gutes erwachsen lässt. Wo Menschen für Gott leiden, nach menschlichen Ermessen meist sinnlos, lässt gerade Gott dort wachsen, gedeihen und es besser werden. Wir hören in unseren Tagen heute schlimme Dinge, vor allen Dingen aus Ländern, die islamisch geprägt sind und aus den großen kommunistischen Diktaturen, wo Christen gehasst werden, wo Machthaber alles dafür tun, das Christentum auszumerzen. Und gerade hier, ob wir es nicht erklären und nicht verstehen können, gerade hier sind die Orte, wo die Kirche wächst, wo Menschen Ja zu Gott und seinem Angebot sagen und wo sie überreich beschenkt werden. Gottes unsichtbares Reich wächst vor allen Dingen dort, wo die Menschen Schweres ertragen müssen und keine Kraft der Welt vermag, dieses Reich aufzuhalten. Zu allen Zeiten haben die Christen ihr Leid vor Gott gebracht. Sie haben es nicht unterteilt in Phasen, wo sie gesagt haben, jetzt ist Gott weit weg, obwohl das natürlich eine menschliche Reaktion ist. Nein, erwachsener Glaube bringt das Leid vor Gott und bittet Gott, etwas damit anzufangen. Gott ist immer da. Er ist mir immer ganz nah und er vermag das Schwere, was du und was ich tragen müssen, was wir erleben, zu verwandeln hin zu etwas Gutem für alle Menschen. Als abschließende Gedanken zu diesem Predigttext muss ich ehrlich zugeben, dass mein Glaube häufig noch einem Kinderglauben ähnelt. Ich kann nichts anderes, als Gott darum zu bitten, dass ich die Kraft bekomme und die Weitsicht, alles dankbar aus seiner Hand zu nehmen. Das Gute und das Schwere, das Schlechte, das Leichte. Ich kann nichts anderes tun, als Gott darum zu bitten, meinen Glauben wachsen und reifen zu lassen. Ganz wichtig vielleicht noch so als Abschluss zu diesem Text. Ich finde es gut, dass Paulus hier von sich selbst spricht. Er erhebt nicht den Zeigefinger über die Korinther, sondern er spricht und er als jemand, der selbst schweres Leid erlebt hat. Wenn ich zu anderen Menschen hingehe und sage, stell dich nicht so an, was ist denn mit deinem Kinderglauben? Kannst du Gott nicht vertrauen? Wäre das arrogant und überheblich. Wo immer so etwas in Gemeinde passiert, zeugt das von Lieblosigkeit. Paulus spricht hier von sich selbst. Er sagt, ich habe schweres Leid erlebt, ich erlebe es immer noch, aber gemessen an der Herrlichkeit und an der Ewigkeit, die da noch kommt, ist das ein leichtes. Ich glaube, es tut uns gut, wenn wir aufpassen, wie wir mit unserem Nächsten umgehen. Denn der eine erträgt schwere Krankheit oder Anfeindung auf der Arbeit mit großer Freude und Zuversicht. Ein anderer vermag an Kleinigkeiten zu verzagen. Jesus begegnet dem einen wie dem anderen auf die Art und Weise, wie er es braucht und hilft ihm tragen. Paulus schreibt in seinem ersten Brief an die Korinther, Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auf einen Weg, euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Paulus stellt all das erlebte Leid neben die Ewigkeitsperspektive, von der alles ausgeht. Jesus ist auferstanden und hat die Ewigkeit für seine Nachfolger, für dich und für mich bereitet. Paulus versteht für sich selbst, das, was ich erlebe, ist doch nur ein Bruchteil, ein kleiner Tropfen im weiten Ozean. Daher kann er auch sagen, dass das Leid leicht wiegt. Dieses Bekenntnis ist das Bekenntnis des inneren Menschen, von dem Paulus hier spricht, der Tag für Tag erneuert wird. Des inneren Menschen, der mit Christus gestorben und auferstanden ist. Äußerlich zerfallen wir und äußerlich erleben wir Seelennöte und Unfrieden. Aber wir sind darin getragen und bewahrt vom ewigen Gott, der dich und mich jeden Tag neu macht und all das Schlechte, was wir erleben, verwandeln will. Schon heute und in Ewigkeit. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr, wir kommen an diesem Sonntag zu dir und wir sehen diesen extrem herausfordernden Text. Dass Paulus, und der spricht davon, dass das Leid, das er tragen muss, leicht ist. Dass Paulus, der spricht davon, wie alles, was wir erleben, zu unserem Besten dienen soll. und wir können es häufig nicht tragen und nicht verstehen. Herr, wir müssen feststellen, dass wir häufig noch in einem Kinderglauben gefangen sind, dass wir in falschen Denkmustern und Glaubensmustern gefangen sind. Und wir wollen dich bitten, gib uns deinen guten Geist, dass du uns zeigst, wie du tatsächlich immer bei uns bist, in den guten und in den schlechten Zeiten, da wo es leicht ist und da wo es schwer ist. Lass uns nicht vergessen, Herr, dass du uns über die alle Maßen hinaus tragen hilfst und bei uns bist, auch wenn unsere Gefühle das nicht immer widerspiegeln. Hilf du uns als Gemeinde, dass wir uns darin gegenseitig bestärken, uns helfen können, uns aufbauen können, wenn wir sehen, dass unser Bruder, unsere Schwester es schwer hat. Danke, dass du da mitten bei bist und uns die Kraft dafür schenkst. Amen.